Wir sind ja hier, weil das die größte Hoffnung ist, die diese Welt uns anbietet. Die beste Nachricht für alle Zeiten, auf Englisch best, die beste Nachricht ever. Gott hat den Tod besiegt. Woran wir alle verzweifeln in manchen Momenten unseres Lebens, wo wir wirklich auch verrückt werden und dran kaputt gehen. Mir ging es so als Teenager, 13-, 14-Jähriger, dass ich begriff, ich muss sterben. Das hat mich fertig gemacht. Wer kann in diesem Augenblick helfen? Da bin ich noch gar nicht drauf gekommen, aber später schon, als ich Gott begegnete und die Nachricht hörte, dass Jesus gestorben ist, auferstanden ist, aber das ist ja nur Theorie. Das steht ja nur in dem Buch drin, aber ist es auch wahr? Und wer das rausfinden will, der kommt nicht drum rum, dem nachzugehen. Nachzufragen, stimmt das? Bei Menschen, die daran glauben und in der Bibel natürlich nachzulesen. Ich wünsche uns für diese Predigt Gottes Segen und dass wir verstehen, was Gott uns heute aufs Herz legen möchte. Für dich, für euch vor dem Bildschirm, für Sie hier in der Kirche. Gott segne Sie und öffne euer Herz, Ohr und vor allen Dingen auch euren Verstand. Amen. Das Schwierige ist ja, dass wir als Menschen die freie Wahl haben. Das war schon immer das Schwierigste. Wir haben die freie Wahl, uns zu entscheiden. Glauben wir oder sind wir ganz nüchtern? Und eigentlich ist es eine gute Sache. Wir haben ja ganz viele Möglichkeiten im Leben, uns zu entscheiden. Dafür, dagegen oder so wischiwaschi dazwischen. Wir sind heute hier wegen dieser guten Nachricht, dass es nicht bei dem Kreuz geblieben ist, sondern dass danach tatsächlich das Leben weitergeht. Und Gott hat es bewiesen, durch Jesus Christus. Problem ist eben, dass wir uns dafür entscheiden müssen. Es gibt ja viele Möglichkeiten und wer Möglichkeiten hat, muss Ja sagen oder Nein. Und ich habe euch mal drei Möglichkeiten mitgebracht, die für mich eigentlich alles zusammenfassen, was wir in dieser Welt haben. Die erste Möglichkeit ist zu sagen, alles Quatsch. Es gibt kein höheres Wesen, es gibt keine höhere Macht. Atheismus wird das ja genannt, also gottlos. Menschen, die sagen, diese Welt ist aus dem Zufall entstanden, aus dem Nichts. Das sind auch Menschen, die an Wissenschaft glauben. Die haben es bewiesen, das gibt es, das ist bewiesen, das sehe ich, das fasse ich an. Diese Menschen sagen, es gibt kein höheres Wesen. Dafür kann man sich entscheiden. Wie gesagt, jeder kann glauben, was er möchte in dieser Welt. Auch Wissenschaftler. Und sie und du. Vergesst aber nicht, ich habe es mal nachgelesen, 40% sind konstant, 40% aller Wissenschaftler haben einen tiefen Glauben an einen persönlichen Gott. Und die anderen 60%, die sagen tatsächlich, es gibt nichts. Ich habe mal ein Zitat mitgebracht von einem Menschen, einem Nobelpreisträger, James Watson, der gehört zu diesen 60%, der hat den Nobelpreis gekriegt für die Entschlüsselung der DNA und er sagt als überzeugter Atheist, er hält das Leben für sinnlos und absolut absurd. Das sagt er immer wieder auch in Interviews, die in Deutschland gab. Kennt keiner wahrscheinlich diesen Mann, aber das ist so ein typischer Vertreter des Atheismus. Eigentlich, wenn es kein höheres Wesen gibt und alles aus Zufall entstanden ist und Schicksal, ist das Leben für ein Popo. Oder? Dann würde ich sagen, ich hole alles raus. Ich betrüge, ich lüge, ich breche die Ehe, versuche alle Drogen mitzunehmen, die es gibt, all das Schöne mitzunehmen, weil es ist alles egal, es ist alles wurscht. Dann kann ich jeden anlügen, wie ich will, bis sie die Balken biegen. Und wisst ihr, welcher der klare Bekenntnissatz ist von solchen Atheisten? Wir haben ja unser Glaubensbekenntnis. Und ein Atheist sagt dann so tolle Sätze wie, das hat die Natur gut gemacht. Es sind eigentlich Widersprüche in sich, weil Natur kann nichts gut machen. Die Evolution kann nichts gut machen, wenn nichts Intelligentes daneben steht. Es sind dann andere Wissenschaftler, die zu den 40% gehören, die dann sagen, wie unser, nicht unser, aber Otto, ein Oxforder Mathematiker John Lennox, der hat das Buch geschrieben, hat die Wissenschaft Gott begraben. Und er schreibt diesen spannenden Satz, und da sind wir genau bei unserer Entscheidung, entweder verdankt die menschliche Intelligenz ihrer Entstehung letztlich Geist und zweckloser Materie, oder es gibt einen Schöpfer. Wiederhole nochmal, entweder verdankt die menschliche Intelligenz ihre Entstehung letztendlich Geist und zweckloser Materie, oder es gibt einen Schöpfer, und er sagt weiter: Es ist seltsam, dass einige Menschen behaupten, ihre Intelligenz führe sie dahin, die erste der zweiten Möglichkeiten vorzuziehen. Wir sind ja aufgeklärte Menschen, deswegen stehe ich hier. Wissenschaft, Infos, Geschichte. Und eigentlich durch mein aufklärerisches Denken kann ich nicht sagen, dass der Zufall intelligent sein kann. Es geht nicht, dass die wunderschöne Schöpfung, und ihr habt jetzt alle vielleicht schöne Tiere oder Bilder aus dem Urlaub vor Augen, dass das der Zufall war. Weil der Zufall ist nicht intelligent und das Leben ist zu komplex. Fühlt mal euren Körper rein, die ganzen Organe. Alles Zufall? Die Schönheit der Tierwelt? Dass Fledermäuse mit Sonar fliegen können, Empfänger, Sender? All das soll durch Zufall entstanden sein und alles wunderschön anzusehen. Man kann es glauben. Aber ich persönlich habe da für mich keine Lösung drin gefunden. Auch nicht das Problem des Todes. Und es macht für mich auch keinen intelligenten, aufklärerischen Sinn, an einen intelligenten Zufall zu glauben. Das verbietet sich eigentlich durch mein Denken. Deswegen habe ich eben nochmal betont, Verstand einschalten bitte her, dass wir auch da offen sind, darüber nachzudenken. Schaut genau hin. Die zweite Möglichkeit, also man kann sich dafür entscheiden, ne? Man kann sagen, ich bin Atheist, ich glaube an nichts und die Natur hat alles gut gemacht und schön gemacht. Zweite Möglichkeit ist die logische Konsequenz, dass es ein höheres Wesen geben muss. Weil viele Menschen spüren das und denken, ey, da gibt es irgendwas. Ich fühle das, ich spüre das, ich glaube daran, irgendwas höheres Wesen, undefiniert. Und die Konsequenz daraus ist die Logik, dass ich versuche, hinter dieses Gefühl zu gucken und dahinter zu kommen. Und dann ist die logische Konsequenz, dass sich Menschen Gedanken machen. Die Indianer, ne, Manitou, ewige Jagdgründe haben sich was konzipiert, weil das Gefühl da ist. Das Gefühl ist da, es gibt ein höheres Wesen und ich denke darüber nach. Buddhismus, Prinz Siddhartha Gautama, das ist Buddha mit echtem Namen, ist rausgegangen aus seinem Palast und ist mehrfach davor erschrocken, weil er Krankheit und Tod und Älterwerden sah und ist zurück voller Panik in sein Schloss. Und hat sich dann überlegt, wie kriege ich diese Angst unter Kontrolle? Und hat sich ein Konstrukt ausgedacht, wie man seinen Frieden findet bei diesem ganzen Schrecken. Es gibt irgendwas Höheres, ein Nirvana, da komme ich irgendwann hin. Da hat er sich mit getröstet und es hat Erfolg gehabt. Das Konzept ist bei einigen angekommen. Es gibt den Islam, ist ja jetzt auch präsent bei uns. Der Islam, ich muss es sagen, der hat einfach das genommen, was schon da war. Der hat das Alte Testament genommen, was mehrere tausend Jahre alt ist und hat ungefähr 500, 600 nach Christus gesagt, das übernehme ich. Ich verändere die Aussage, ergänze was, verdrehe Aussagen, schreibe andere Sachen rein. Jesus kam auch noch mit rein, aber der ist eben nicht selbst am Kreuz gestorben, das war eine Kopie von ihm. Und dann kopiert man es und dann packt man am Ende noch ein paar geile männliche Wünsche rein, 70 Jungfrauen, und dann hat man auch ein Konzept. Wie gesagt, jeder kann glauben, was er möchte. Aber bitte Gehirn einschalten. Und da gibt es auch die anderen Religionen. Hinduismus, Buddhismus, Islam, das sind ja die großen. Aber wisst ihr, es gibt noch hunderte andere kleine Religionen, Sekten, die meinen, sie hätten die Wahrheit. Und eigentlich ist das die logische Konsequenz daraus, dass Menschen spüren, es gibt ein höheres Wesen. Und da muss man sich für eins entscheiden. Ich bin natürlich beeinflusst, sonst würde ich hier nicht mit diesem Talar hier rumrennen. Ihr kennt ja meine Entscheidung. Wofür ich mich entschieden habe, weil es für mich einfach Sinn machte. Auch vom Kopf her Sinn machte. Und alle Überprüfungen, alle Erfahrungen, alle Erlebnisse, die ich gemacht habe, einfach dafür sprachen, dass das mit diesem Menschen am Kreuz eben stimmt. Und wenn das mit dem Kreuz stimmt, dann stimmt das auch mit der Auferstehung. Und dann ist tatsächlich diese Angst vor dem Tod, vor dem Sterben, die in mir eigentlich war, ein Begleiter, seit diesen Teenagerjahren einfach verschwunden. Natürlich kommt die manchmal hoch, wenn man viel an so einem Tag oder bei Beerdigung viel damit zu tun hat, mit dem Sterben. Aber ich habe die Antwort in mir drin. Ich kann diese Angst gleich wieder beruhigen und habe meinen Frieden, weil ich weiß, dass Jesus Christus auferstanden ist. Der Plan Gottes ist, dass die Welt wieder im Paradies endet. Und er gibt uns die Möglichkeit, dahin zu kommen, wenn wir an Jesus Christus glauben. Das sind die Entscheidungsmöglichkeiten, die wir haben. Und die kann uns keiner abnehmen. Ich kann nicht sagen, Silke, glaub da dran. Du sagst, mache ich doch schon längst. Ja, aber ich kann keinen dazu zwingen. Aber jeder sollte die Chance nutzen, darüber nachzudenken und sich zu überlegen, ist mein Glaube, den ich jetzt habe, der richtige? Und nur wenn du ihn immer wieder überprüfst und sagst, ja, dann ist es auch der richtige. Ja. Ich fand einen interessanten Spruch auf Facebook, bei Internet, gerade zu den ganzen Massakern, da auch in Israel, im Gazastreifen. Der lautet halt, wenn dein Gott von dir verlangt, andere Menschen zu töten, dann empfehle ich dir, deinen Gott zu wechseln, deinen Glauben zu wechseln. Weil es macht keinen Sinn. Einiges macht einfach keinen Sinn, dass ein Gott, der etwas schafft und er sagt, es ist sehr gut und spitzenmäßig, dann sagt, die können wir umbringen, die können wir umbringen. Und nur wer Leute tötet, der hat die Garantie, sozusagen in mein ewiges Reich zu kommen. Es macht keinen Sinn. Aber oberflächlich manchmal schon, ob das hier die anderen Religionen sind oder der Atheismus. Manchmal denkt man, okay, die haben ein paar gute Argumente. Aber denkt dann weiter. Ein guter Wissenschaftler, ich glaube, es war Max Planck, der hat gesagt, Wissenschaft spricht eigentlich nicht grundsätzlich gegen ein höheres Wesen. Sagt, man nimmt den ersten Schluck Wissenschaft und denkt, es gibt nichts. Aber wenn man das Glas austrinkt, das Wissenschaftliche, die Erkenntnis, das Wissen, dann muss man eigentlich dahin kommen, dass man sagt, es muss etwas geben. Man kommt nicht drumherum, darüber nachzudenken. Und an einem solchen Tag wie heute, Ewigkeitssonntag, der Querstrich auch Totensonntag heißt, ist die Chance für uns alle nachzudenken. Viele Menschen nach der Beerdigung sagen, das hat mich berührt, da denke ich mal drüber nach. Ratet mal, was 14 Tage später los ist. Alltag. Man hat sich der Frage nicht gestellt, weil es natürlich bequemer ist. Wenn ihr sucht und euch entscheiden wollt, fangt, das ist meine persönliche subjektive Meinung, fangt bei Jesus Christus an, weil ich es erlebt habe und alles andere, auch wenn man denkt, darüber nachdenkt, immer zu dem Schluss kommt, das stimmt. Es gibt Zweifel und Fragen, die gehören dazu, aber dafür ist das Gebet da, um diese ruhig zu kriegen. Petrus schreibt in Vers 13, wir warten aber auf einen neuen Himmel und eine neue Erde nach seiner Verheißung, in denen Gerechtigkeit wohnt. Das Wichtige ist, es kommt was Neues. Wartest du da drauf? Wartest du da drauf oder ist es nur ein schöner Gedanke? Hoffst du da drauf? Ich habe letztens ja in der Predigt einfach einen Gedanken gehabt, der kam mir so spontan bei der Predigt, dass man eigentlich als Christ in seinem Lebenslauf ganz am Ende, nach drei Pünktchen, am Ende hinzuschreiben kann, gestorben und auferstanden. Bürger im Paradies. Kann man schon draufschreiben. Aber manchmal kommt einem das doch zu unrealistisch vor, weil es natürlich erstmal vom Verstand verrückt klingt, dass etwas nach dem Tod kommt. Dann wiederum auch nicht, wenn man weiter drüber nachdenkt. Die Physiker unter uns, die kennen das Energieerhaltungsgesetz, das sagt, Energie geht niemals verloren. Auch in dieser Welt nicht, auch in der Wissenschaft nicht. Was spricht also dagegen, dass es tatsächlich ein Morgen nach dem Tod gibt? Was spricht dagegen? Nichts. Wir sehen es im Frühling jedes Jahr. Was tot aussah, wird wieder lebendig. Und wieso nicht dieser eine Tag, wo sich dieser Kreislauf des Todes, des Jahres auf einmal auflöst und es einen ewigen Frühling gibt? Wieso nicht? Wenn ich daran glaube, dann gehe ich anders mit dem Tod um. Schön ist es nicht zu sterben. Schön ist es nicht, da brauchen wir gar nicht drüber reden. Aber wenn ich ohne Hoffnung da reingehe, ist es viel schlimmer. Wenn ich keine Hoffnung habe, dass ich danach leben kann, ist die Welt trostlos. Da muss mir Corona unheimlich Angst machen, da macht mir die Klimakrise Angst, unheimlich, weil es ja nur um dieses eine Leben geht, was mir bleibt. Und ich muss mich festkleben, ich muss verzweifeln, weil die Welt anscheinend untergeht. So bilde ich es mir zumindest ein. Diese Klimaleute, die gehören hier zu der Religionsecke. Das ist kein Atheismus, das ist teilweise fanatische Religion, fanatischer Glaube. Von ganzem Herzen sogar, wenn ihr die Interviews mal gesehen habt. Woran glaubst du, worauf hoffst du, worauf wartest du? Petrus sagt, ich warte auf dieses Paradies. Und er kannte ja Jesus, hat ihn begleitet. Und er wusste, was kommt. Und er hat keinen schönen Tod gehabt. Nach der Legende wurde er umgekehrt gekreuzigt, das Kreuz falsch herum, weil er nicht wollte, dass er den gleichen Tod stirbt wie Jesus selbst, sein Herrn und Heiland. Tod ist nicht schön, aber es gibt die unsterbliche Hoffnung, die nicht zum Schluss stirbt, und das ist Jesus Christus. Und wer sagt, ich glaube an ihn, der wird leben, selbst wenn er stirbt. Und dann kamen natürlich auch bei den Jüngern die ersten Zweifel auf. Ein Jahr verging, nachdem Jesus Himmelfahrt zum Vater gefahren ist. 2 Jahre, 3 Jahre, 4, 10, 20, 30. Und dann merken die, oh, da kommt er doch nicht wieder. Aber ist ja klar, die haben ihn verloren, waren am Boden zerstört, die Jünger. Er ist gestorben. Alles platzte, die waren fertig. Das war's, haben sie gedacht. Dann steht er nach 3 Tagen wieder auf. Ich glaube, nach 40 waren es, fährt er in den Himmel. Und was habt ihr geglaubt, was die dachten, wann er wiederkommt? Bald. Und das Wort bald ist blöd. Es ist bald, er kommt bald wieder. Nur es war nicht morgen, nicht übermorgen. Die dachten vielleicht wieder 3 Tage, na gut, 1 Monat, 3 Monate, 1 Monat, 1 Jahr. Und er kam nicht wieder. Und dann kamen die Zweifel auf, die ihr gehört habt. Einige, sagt Petrus, haben Zweifel von euch. Und dann sagt er, bei Gott sind ein Tag wie 1000 Jahre. Ein Tag ist wie 1000 Jahre für uns. Vertraut darauf, es wird passieren. Und eigentlich ist es doch schön, da sind wir wieder bei unserer Freiheit, uns zu entscheiden. Gott gibt uns Zeit, uns zu entscheiden. Auf fromm heißt das Gnadenzeit. Jeder von uns, jeder von euch kann sich in dieser Zeit entscheiden. Und ich und viele von euch sind dafür da, Werbung zu machen für Gott in dieser Zwischenzeit, dass es bei Menschen Klick macht, dass Gott ihnen Herz und Verstand öffnet und sie merken, es gibt ihn wirklich. Ja, es gibt ihn. Dafür sind wir heute hier in Gottes Haus, um diese Botschaft weiterzugeben, weil es gibt keine bessere. Und es gibt keine, die uns trösten kann sonst im Angesicht des Todes. Das wollte ich euch heute mitteilen nochmal. Dass ihr einfach selber sicher seid und heute rausgeht aus dieser Tür und sagt, ich weiß, woran ich glaube und ich weiß, wohin ich gehe. Ich werde Teil und Bürger des Paradieses sein. Das weiß ich, weil ich an Jesus Christus glaube. Und dann geht ihr vorbereitet aus dieser Tür, der Wochenspruch. Ne? Seid vorbereitet, weil der Tag, wo Gott auf einmal diese Gnadenzeit, diese Entscheidungszeit einfach stoppt, der kommt wie ein Dieb. Das hat Jesus schon gesagt und Petrus wiederholt es hier. Er kommt wie ein Dieb, er haut dich um und alle, die vorbereitet sind und dachten, ich denke da mal später drüber nach, die werden überrascht. Und dann denkst du dir, hätte ich mal damals eine Entscheidung getroffen, dann wäre ich jetzt auch mit dabei. Denn das Problem mit der Entscheidung ist, treffe ich die falsche, trage ich auch die Konsequenzen von meiner falschen Entscheidung. Und das Gute, und das ist die gute Nachricht, treffe ich die richtige Entscheidung, dann zieht das auch all die positiven Folgen nach sich, auch für mein Leben. Problem ist eben, welche Entscheidung ist die richtige? Und ich sage Jesus. Viele von euch glauben an Jesus. Einige denken noch drüber nach vielleicht. Macht es heute klar. Besser ein Ja zu Jesus mit Zweifel und Fragen, wo er sagt, ich weiß noch nicht alles, ich verstehe noch nicht alles, als ein Nein und sich dann zurückziehen und Gott den Rücken zuwenden. Das Ja zählt, auch wenn ihr noch viele Fragen habt und noch Zweifel da sind. Das Ja zählt, auch wenn es mit zittriger Stimme gesprochen wurde. Und dann wird eben aus einem toten Sonntag ein Ewigkeitssonntag. Dass es nicht hier um Tod geht heute, sondern um Leben und Ewigkeit. Das macht den Unterschied. Deswegen feiere ich immer Ewigkeitssonntag. Es gibt den gleichen Entwurf, auch mit Predigtvorschlägen und Texten für den Totensonntag. Aber wir haben uns bewusst entschieden, heute Ewigkeit zu feiern, damit ihr Hoffnung habt. Im Tod steckt Leben, dank Jesus Christus. Ich lege dir ans Herz, denk drüber nach, schalte Verstand ein, prüf meinetwegen alle drei Möglichkeiten, die sich bieten, und dann entscheide dich für Jesus. Hoffe ich. Gute Entscheidung. Für die Entscheidung wünsche ich euch Gottes Geist und seinen Segen. Und wenn du schon daran glaubst, dann nimm diese Gewissheit und diese Kraft und diesen Trost heute mit. Amen.